Hast du auch so Momente, wo du dann so dich so nach Jahren noch an irgendeinen peinlichen Moment erinnerst?
Und ja.
Das ist voll krass, oder? Das ist so mega intensiv.
Ein Schock.
Ja.
Das ist ein nachwirkender Schamschock.
Ja.
Das ist, oh Gott.
Was oh, war das peinlich. Genau. Oh, warum habe ich das getan? Das ist so,
Ja, habe ich.
Ich weiß nicht, wie man damit umgeht, bis heute so. Willkommen beim Stille Wasser Podcast. Ich bin Dima und ich interviewe in jeder Folge einen neuen Gast zu seinem psychischen Problem. Dieser Podcast ist kein Ersatz für eine Therapie, ich bin kein Therapeut, sondern nur ein depressiver Motion Designer mit zwei Mikrofonen. Heute habe ich Benno bei mir. Hallo Benno.
Hi.
Hey. Da sind wir auch schon. Benno, was hast du mir heute mitgebracht? Was hast du alles so bei dir in deinem Kopf?
Das ist ein genialer Start. Ja,
auf jeden Fall.
Ich bringe mal Unsicherheit mit. Mhm. Das kann ich garantieren.
Irgendwas diagnostiziert ist?
Tatsächlich habe ich Depressionen diagnostiziert, schon sehr lange und auch schon länger als diagnostiziert, aber ich habe es seit ich so 19 war und das war, oh Gott, muss jetzt mal zurückdenken.
Wie alt bist du?
Ich bin 26.
Mhm.
Jetzt bin ich 26.
Ist schon eine Weile.
Ist eine Weile her,
okay.
Einige Jahre her.
Und was machst du, wenn du gerade nicht depressiv und unsicher bist?
Also ich werde jetzt bald studieren. In den letzten Jahren habe ich kaum so viel tatsächlich gemacht.
Okay.
Also da war ich in vielen Behandlungen und habe immer mal wieder versucht, was anzufangen. Aber es hat erst dieses Jahr dann geklappt tatsächlich.
Aber hey, du hast eine Selbsthilfegruppe geleitet.
Ja.
Oder tust es immer noch, beziehungsweise,
ja.
Ne?
Ja, das stimmt.
Warst du eigentlich von Anfang an da? Weil ich war ja am Anfang bei eurer Gruppe irgendwie kurz und dann.
War ich nicht.
Das heißt, du kennst diesen Daniel wahrscheinlich noch.
Ja, den habe ich neulich getroffen.
Ach du Scheiße, okay. Das ist ja weird.
Ich weiß nicht, ob das jetzt anonym. Nee, der ist ja anonym. Daniel weiß niemand, ist niemand quasi.
Kurz zur Erklärung. Bevor ich meine eigene Gruppe gegründet habe, bin ich in diese Gruppe gekommen. Und was mich bei Daniel so ein bisschen gestört hat, war, dass es bei ihm sehr viel um Medikamente ging. Und Medikamente sind für mich so einfach nur so ein winziger Teil von diesem ganzen Thema. So. Und dieses ganze Gesprächszeugs, das kam mir so ein bisschen zu kurz. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal so ein bisschen was in die andere Richtung. Aber es war eine gute Basis, weil ich habe von ihm auf jeden Fall gelernt, wie einfach es doch sein kann, einfach eine Gruppe zu machen. Ja. Okay, fangen wir bei dir. Vielleicht, wir sind ein bisschen abgedriftet.
Alles gut.
Wie war es in deiner Kindheit? Klassischer Therapeutenspruch.
Oh. Also, ganz schwierig, das so schnell eben mal zusammenzufassen. Ich kann ja erstmal ein biografisches Detail da reinstreuen, dass meine Mutter verstorben ist, kurz bevor ich 6 geworden bin.
Mhm. Hast du das überhaupt bewusst mitbekommen oder ist das?
Ja, also ich habe es bewusst schon, es war uns allen bewusst, ja.
Also das war mehr so die Folgen, ne? Nicht das Ereignis an sich, aber so den Effekt, den das hatte. Wahrscheinlich
ach
eher.
So, wenn es mir über den emotionalen Effekt geht, dann ist da quasi sozusagen das Problem mit anzusiedeln.
Okay.
Also ich meine, damit mir war klar, was passiert ist, einfach nur.
Genau.
Als weil ich ja sehr jung war und man vermuten könnte, dass ich da vielleicht noch nicht ganz mitbekommen habe, was so um mich herum passiert unbedingt. Auf jeden Fall meine Schwester nicht, die noch jünger ist als ich.
Mhm.
Die hat, glaube ich, auch keine Erinnerung an die Zeit oder an unsere Mutter. Ich habe, glaube ich, eine Erinnerung an meine Mutter direkt. Ziemlich wenig bis keine Erinnerungen aus der Zeit so.
Okay.
Okay, was war die Frage nochmal?
Naja, im Großen und Ganzen wollte ich einfach wissen, wie es insgesamt mit deiner Kindheit war. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Das ist so der Nukleus, sagen wir mal so. Und was kam danach?
Ach so.
Gefühlsmäßig besonders. Das ist so das, was mich interessiert.
Also, wir waren alle ziemlich, also mein Vater als erstes und dann ich danach auch so ziemlich emotional abgeschottet so voneinander. Nicht komplett, also wir haben auch durchaus zusammen Sachen gemacht und ich hatte auch zu einem gewissen Teil eine ziemlich normale Kindheit und war in Kindergärten und im Hort und auf Ausflügen und was man so alles eigentlich machen soll in der Zeit. Ich war halt extrem ängstlich oder unsicher.
Mhm.
Also jetzt ist das mehr so ein bisschen eher verborgen, nicht so offen, oder ich erlebe es auch nicht so stark.
Okay.
Als Kind habe ich das mehr erlebt und war dann, also ich hätte nicht direkt Panikattacken oder so, wie man das heutzutage nur modernerweise nennt, aber
eher so eine brodelnde, also irgendwie so konstant auf so einem Level irgendwie, einfach etwas, was so chronisch oder wie man das nennt.
Ja, also gewissermaßen ja, so eine chronische Angst zu tun, was immer ich wollte oder was ich musste auch teilweise, oder zu fühlen, was da zu fühlen war.
Kannst du konkretisieren, wovor die Angst war, oder war es einfach allgemein so dieses, wir haben vorhin darüber geredet, dass die besten Ängste ja, die Ängste sind vor etwas Unbekanntem, was man nicht zu fassen kriegt. Und ich meine, war das schon damals so, oder hattest du irgendein konkretes Erlebnis, was du immer vermeiden wolltest, oder ein Gefühl, was du immer vermeiden wolltest, oder wovor du halt Angst hattest irgendwie als Kind?
Ich denke, es ist sogar vermutlich noch elementarer, dass ich so das Gefühle haben, offen haben, gemeinsam haben, nicht so richtig vorgelebt bekommen habe. Oder dass das nicht so sehr gelebt wurde mit mir.
Ja, okay, verstehe.
Und dass ich das deswegen auch selber nicht gemacht habe oder mich nicht getraut habe, das wirklich zu machen. Auch dann neuen Bekanntschaften und Fremden.
Mhm.
Aber das sozusagen so als komplett definieren zu sagen, ist dann auch nicht ganz fair oder richtig, weil ich das dann schon Freundschaften hatte mit anderen Kindern und Sachen gemacht habe. Ich war halt nur, ich hatte große Probleme damit, neue Menschen allein zu treffen oder neue Freundschaften zu knüpfen, und war dann ziemlich, ja, also ich war dann viel später immer mehr allein. Also das hat dann tatsächlich wieder abgenommen seit jetzt in meinem kurzen Erwachsenenalter, wo ich Therapie gemacht habe. Da habe ich dann wieder in eine andere Richtung gegangen und habe wieder mehr Leute getroffen und mehr mich getraut. Aber über so dann meine spätere Jugend war ich dann auch viel einfach so isoliert und mit mir allein und habe mich dann irgendwie zu Hause abgelenkt oder vergnügt oder was auch immer.
Gibt es da irgendwie so ein Ereignis oder sowas, wo es einfach ein gutes Beispiel dafür gibt, für das, was du jetzt gerade beschrieben hast?
Ja, ist nicht ganz leicht, wie du sicher vermutest, weil es natürlich so ein Zustand ist, der sich eben nicht so in spektakulären Erlebnissen äußert, sondern eher so im Abseits sein, so im Abseits stehen, mehr oder weniger. So.
Aber gefühlsmäßig passiert ja alles Mögliche während der Zeit.
Also, insofern.
Konntest du das so richtig wahrnehmen, so konkret, oder war das eher einfach?
Also ich konnte auf jeden Fall meine Unsicherheit und meine Angst wahrnehmen, mehr als jetzt.
Mhm.
Ich war dann ängstlich, ich war auch träumerisch, wurde mir immer gesagt, ich war so tagträumerisch.
Mhm.
Ich habe auch viel gelesen, zum Beispiel, glaube ich, als Kind, und viel später, als das dann mehr möglich war, gespielt oder Sachen am Computer gemacht. Und das war halt so ein klassischer Escapism, aber halt irgendwie vielleicht intensiver als für die meisten.
Weil, ja,
also weil ich das so systematisch gemacht habe, einfach weil ich große Angst hatte, so wirkliche Herausforderungen anzugehen, oder das ist ein hochgegriffenes Wort für so ein Kind, aber
Risiken einzugehen,
ja. Mhm. Dinge zu tun, die man wirklich will, aber die einem halt natürlicherweise einfach Angst machen. Das ist ja ganz normal auch in vieler Hinsicht. So einfach neue Menschen treffen oder alle neuen Erlebnisse zu machen, wo man eigentlich einen ganz großen Hunger hat. Und ich ja eigentlich immer noch habe, jetzt mit 26 immer noch, ist ja noch nicht sehr alt. Und aber noch viel mehr als Kind eigentlich, ja.
Mhm.
Dass der gewisserweise immer eingeschränkt war und dass dann diesen Hunger dann, glaube ich, so ja eben in so einfachen passiven Tätigkeiten viel gemacht habe. So, so lesen zum Beispiel oder.
Ja, was heißt passiv? Es ist nicht so wahrscheinlich im Vergleich zu Bungee-Jumpen oder so, aber ich weiß, was du meinst. Also es ist eher etwas, eine Tätigkeit, die man auch eher alleine tun kann.
Also ganz viel allein auf jeden Fall, ja, das auf jeden Fall.
Mhm.
Aber nicht, ich glaube, nicht wirklich gewünscht. Ich muss ein bisschen darüber überlegen, weil ich das auch nicht hundertprozentig klar habe jetzt heute. Aber es ist halt ja, es ist nicht, glaube ich, was ich eigentlich mir gewünscht habe oder was ich eigentlich wollte.
Du wolltest die Abenteuer, aber du konntest
ja... Genau, ich wollte eigentlich Abenteuer und Sachen erleben und Spannendes machen, aber...
die Angst.
Aber ich war ängstlich bis, nicht nur ängstlich, halt auch ohnmächtig auf eine gewisse Weise. Und das ist halt so Sachen, die ich gelernt habe, einfach, das ist so, was mir zum gewissen Teil vorgelebt wurde, so der Umgang mit Gefühlen und so.
Hm. Naja, ich meine, es gibt ja auch diese lähmende Angst, das ist ja im Grunde genau das, dass sich das Ausmalen von Horrorszenarien dazu führt, dass man einfach gar nichts macht. Dann. Also ich kenne das von mir zumindest so. Dass
ja. Und je mehr man das macht, desto besser lernt man es. Das ist das eigentliche Problem. Ja. Das ist das größere Problem, dass du es lernst und das dann mehr glaubst. Und ich glaube auch, dass alle Menschen viele Menschen einfach so einen Bereich haben, auch vermutlich, wo sie sich nicht trauen. Irgendeinen Bereich in ihrem Leben, wo sie sagen, mache ich lieber doch nicht, oder ich brauche viel mit Verleugnung, das will ich gar nicht. Mhm. Und jeder hat vermutlich so einen Bereich oder Bereiche, wo man das macht, aber ich hatte das, glaube ich, deutlich breiter, allgemeiner, größer.
Ja. Einfach auf alles bezogen?
Fast alles bezogen, ja.
Ich weiß nicht, von wem das Zitat war, ich habe irgendwie es neulich mal in diesem Internet gefunden, die besten Erlebnisse liegen auf der anderen Seite der Angst.
Oh ja, hat das nicht Will Smith neulich in so einem komischen Video
gemacht? Das kann gut sein, dass ich das Will Smith Video gesehen habe, aber das Zitat kommt eigentlich von jemand anderem.
Ja, das habe ich auch gedacht, als ich das gesehen habe.
Ja, das ist nicht von Will Smith. Nein, das ist tatsächlich von jemand anderem, aber ich habe den Namen wieder vergessen. Ich habe tatsächlich dann auch das Zitat nochmal nachträglich gegoogelt. Mhm. Und ich wünschte, ich würde mir solche Sachen aufschreiben. Ich paste hier vielleicht den Namen rein an dieser Stelle oder auch nicht, wer weiß.
Ja, reden wir gerade ein bisschen allgemeiner, weil dann kann ich auch noch was hinzufügen, was ich neulich gesehen habe, was ich sehr gut fand.
Ja, hau rein.
Das war von so einem Comedian, wie heißt der nochmal? Jim Jefferies.
Mhm.
Und der hat davon gesprochen, dass man, wenn man jünger ist, so heftig depressiv ist, weil man Hoffnung hat.
Ah ja, Ansprüche, die dann anfangen enttäuscht zu werden, so nach und nach.
Ich denke, das sind Erwartungen.
Genau.
Alle Erwartungen sind das, die man so hat. Und das ist nämlich der Kicker, dass man als junger Mensch ganz viel seine Erwartungen nicht glauben darf.
Ja, also klar, es ist natürlich sehr romantisch und irgendwie super idealistisch, sich da hochzuschrauben mit irgendwelchen träumerischen Vorstellungen, wie das Leben sein wird, wenn man dann endlich groß ist.
Ja.
Und dann immer so nach und nach das abzubauen, abzutragen.
Man muss ein bisschen unterscheiden natürlich, also so Wünsche und Hoffnungen, das sind ja gerade dann die Dinge, wo man auch dann vor Ängste bekommt. Dann kommen nämlich auch diese ganzen Gedanken und die Erwartungen und die negativen Erwartungen. Das ist nämlich dann so doppelt. Also du hast eigentlich positive Wünsche, also positive Erwartungen. Mhm. Und das löst aber negative Erwartungen aus. Ja, Ängste davor, dass man daran scheitert oder dass es nicht klappt oder nicht so wird, wie man sich vorstellt. Und da ist dann halt auch wichtig zu unterscheiden, dass die positiven Erwartungen, die lohnt es sich dann insbesondere halt zu überprüfen und zu...
Ich finde das so faszinierend, dass beides manchmal Hand in Hand geht. Also die extrem positiven Erwartungen und die extrem negativen Erwartungen passieren ja gleichzeitig irgendwie.
Natürlich. Es geht darum, ob etwas dir wichtig ist, ob dein Herz sich da dranhängt, jetzt mal furchtbar poetisch gesprochen.
Ja.
Also ich denke, dass immer die Dinge, die dir am wichtigsten sind, auch die größten Ängste und Unsicherheiten und alles andere auslösen werden, immer.
Ja, ist klar. Wenn es einem viel bedeutet, dann hat man auch viel zu verlieren, sozusagen, in Anführungsstrichen.
Ja, so ist das. Ich fand das so gut gesagt von diesem Jim Jefferies da. Er hat irgendwie gesagt, er hat seine 20er darauf verschwendet, mehr oder weniger depressiv auf der Couch im Bett zu liegen. Und dann, als er älter geworden ist, dann hat er mehr oder weniger gesagt, oh ja, wird nicht besser. und dann war nicht mehr und da war nicht mehr depressiv.
Also das ist ja fantastisch.
Okay, das ist natürlich nicht ganz richtig, er war schon noch depressiv, aber
ja.
Er war nicht mehr so heftig depressiv. Weil,
ist das dieses radikale Akzeptanz sozusagen?
Das ist Akzeptanz, ja. Mhm. Das ist Akzeptanz.
Oh Mann. Ah, sehr gut, ey. Okay, also die Kindheit ist jetzt praktisch durch. Sind wir jetzt schon im Teenageralter oder sind wir jetzt schon in den 20ern bei dir? Es ist jetzt schon,
wie weit sind wir? Ich habe ein bisschen drüber geflogen über alle Zeiten. Ja, wie gesagt, also so Teenagerzeit immer isolierter, immer so.
Also eine Steigerung im Grunde von dem, was schon in der Kindheit war. Genau.
Okay. Also oder die auch die Folgen daraus natürlich. Einfach, dass wenn man scheu ist und sich nicht an andere rantraut, hat man auch nicht die Beziehung mit anderen. Und die Beziehung mit anderen, auf denen baut man dann auch wieder seinen eigenen.
Das ist so wichtig Charakter als Teenager, auf, dass man irgendwie diese Clique hat oder so oder diese Gruppe hat.
Ja.
Und dann und bei dir?
Und ich hatte einen guten Freund im Prinzip durchgehend.
Okay. Immerhin.
Immerhin, ja. Ja. Also ich hatte nie Freundin, das kann ich sagen. Also oder wenn ich es mal ganz offen sage, habe ich auch immer noch nicht gehabt, weil ich so ein Problem habe mit so intimen Gefühlen. Weil das sind wiederum die schwierigsten Gefühle.
Und weil sie sehr intensiv sind.
Weil sie intensiv sind, ja. Und weil sie von selbst die größte Unsicherheit auslösen, weil du da absolut am verletzlichsten bist.
Das ist genau das. Ey, du hast am meisten zu verlieren, wenn du gerade hier irgendwie ganz oben bist. Ey.
Genau. Du bist aber, es ist auch eine Intimitätssache auch, weil du dich intim eröffnest in Beziehungen und in dieser Art von Wünschen und Erwartungen. Ne? Mhm. Das ist so, ich weiß nicht, wenn ich dafür so ein Bild jetzt mir vorstelle, ist das so wie jemand, der so sein Bauch das Innerste ist, so sich schützend darüber wölbt.
Ja.
Das, ja, klar.
Okay.
Also Teenagerzeit, ganz schwierig, eben, weil sie nicht auf die richtige Weise schwierig war. Soll ja schwierig sein, die Teenagerzeit, mit großen Gefühlen, Erwartungen und viel Tumult.
Sturm und Drang
und der ganze Kram. Und das war es halt nicht so richtig. Und das ist ein gewisses Problem, ja.
Was sich das jetzt nach heute sozusagen hinauszögert, sozusagen? Oder?
Ja.
Okay.
Ja, und auch nicht.
Das ist einfach verlängert.
Das ist verlängert und zum Teil auch noch nicht nachgeholt. Richtig.
Hast du das Gefühl, dass du irgendwie hinterherhängst in dieser Hinsicht, oder?
Nee, ich weiß, dass ich hinterherhänge.
Okay. Also, ich meine, ich also kann das nachvollziehen. Ja,
das, so sehe ich das auch nicht unbedingt. Ich sehe das jetzt nicht im Vergleich zu anderen so hinterherhängen. Ich sehe es mehr so als Verlust. Etwas, was ich ursprünglich nicht gelernt habe, so mich so wirklich auf Gefühle und Intimität und andere einlassen zu können. Mhm. Was sich einfach so fortgesetzt hat, wo ich nie so wirklich rausgekommen bin. Ich habe halt in den letzten Jahren mehr Kontakt mit Leuten gehabt und auch immer auch gute Freundschaften, die ich auch weiter pflege. Also die eine, die ich jetzt erwähnt hatte aus meiner Teenagerzeit, die ist auch immer noch beständig und ist mein bester Freund auch. Und
okay.
Ja, nur halt so die wirklich tiefen inneren Gefühle, die sind halt gut verborgen.
Was ist mit der Therapie? Was habt ihr da irgendwie Werkzeuge angewendet?
Da ging es ja vor allem darum, dass ich so in meinem Leben besser klarkomme, also praktisch klarkomme, weil ich ja...
Wann hast du damit nochmal angefangen mit der Therapie?
Oh Gott, ursprünglich war ich 19.
Okay.
2011 oder so.
Ja. Und es geht wirklich nur so um Alltagskompatibilität sozusagen?
Das war Tiefenpsychologie, meine erste Therapie. Da ging es um erstmal meine Kindheit und alles wieder zu erzählen, einfach nur runter zu erzählen, was da alles los war. So ein bisschen wie jetzt, nur deutlich umfangreicher natürlich.
Ja klar, man wühlt tief auf jeden Fall in der Tiefenpsychologie. Das ist
ja, aber dann später war es nicht mehr so wirklich Psychologie. Da war es dann mehr, mit welchen Herausforderungen kann mir denn der Therapeut jetzt helfen? Oder denkt er, dass er mir jetzt helfen kann? Und er hat mir dann halt so mehr oder weniger geholfen, das Abitur noch zu machen. Also er hat mir ziemlich geholfen, das Abitur überhaupt noch zu machen.
Weil du schon davor warst, das irgendwie abzubrechen oder
was? Aber ja, kann man fast sagen. Also ich bin irgendwie gegen Ende halt meiner Teenagerzeit ging es mir halt so schlecht, dass ich so angefangen habe, nicht mehr wirklich zur Schule zu gehen. Einfach so das dann auch vermieten sozusagen. Und es war alles irgendwie ganz scheiße. Und da ist dann aufgefallen, glaube ich. habe ich mit ein paar Mal mit meiner Tante telefoniert und dann wurde ich in eine Therapie gepackt. Mhm. Ich habe gar nicht so viel Erinnerung gerade daran. Grabe ein bisschen, aber...
Es ist nicht mehr die gleiche Therapie, oder? Es ist doch die gleiche.
Nein, okay. Das damals war ja tiefenpsychologisch. Das habe ich dann da bei ihm 3 Jahre gemacht, bei dem Therapeuten. Mhm. Und dann aber nicht mehr. Dann habe ich erstmal einen Studienversuch gehabt in Jena. Und da hat sich dann rausgestellt, wie schlecht es mir noch ging und wie wenig ich klarkomme. Mhm. Da habe ich dann also in eine Klinik gegangen.
So einen stationären Aufenthalt? Einen
stationären Aufenthalt in einer psychologischen Klinik in Tiefenbrunn war das.
Wie lange?
3 Monate ungefähr.
Okay.
Das war eine sehr gute Therapie auch. Da habe ich viel von gehabt in der Zeit.
Okay. Hatten die da auch einen tiefen psychologischen Ansatz oder war das eine andere Geschichte da irgendwie?
Ich denke eigentlich schon, aber praktisch würde ich auch wieder sagen, nee, hatten sie nicht. Es war viel mehr, was wir gemacht haben, tatsächlich war viel mehr Verhalten und da wurde mir zuerst mal das mit der Akzeptanz beigebracht, dass man lernt, zu akzeptieren, wie es ist und nicht sich mit den eigenen Erwartungen so verrückt zu machen und sich so viel Druck zu machen auch, was man jetzt machen muss, können soll und so weiter.
Kannst du dich ungefähr an eine Erwartung erinnern, die du in den Griff bekommen hast durch Methoden, die dir da mitgegeben wurden?
Ich glaube, es ging darum zum Beispiel, dass ich so eine Verhaltensvorstellung für mich selbst hatte. Ich musste irgendwie sehr korrekt sein, mich sehr gut ausdrücken, sehr freundlich und hilfsbereit sein, fast innerhalb der Therapie, dem Therapeuten gegenüber.
Oh.
Einfach so.
Also ihnen dabei helfen, ihren Job zu machen.
So quasi, ja, okay. So ungefähr. So zu tun, was ich kann, halt mich deutlich zu erklären und gut auszudrücken auch.
Ja.
Aber auf eine artikulierte Weise, nicht auf eine intime oder persönliche Weise.
Das ist voll genau nicht das, was sie wollen, oder? So am Ende des Tages, okay. Und wie haben sie das bei dir wieder hinbekommen? Also wie hast du das?
Also ich wurde darauf hingewiesen.
Ja.
Also mir aufgezeigt, wie schwer ich es mir selbst mache und dass ich vor allem nicht offen gegenüber anderen bin und der Umgebung gegenüber bin.
Okay.
Und das halt einfach nur zu merken, hat mich dann auch einfach mitgenommen. Und ich habe mich auch schlecht gefühlt, wie ich mich in Häkchen da so selbst behandelt habe. Und da sind ja mehrere Patienten auch und das ist eine annähernd familiäre Umgebung.
Mhm.
Ich wurde halt auch einfach durch die Umgebung von selbst lockerer.
Weil da vielleicht nicht mehr so krasse Erwartungen waren in diesem Raum, sozusagen, in dieser
Umgebung. Weil man einfach wirklich so sein konnte, einfach wie man so selbst war. Also weil man sich nicht beweisen musste. Also das ist ja irgendwie auch so, die Angst, die dahinter steckt, so super korrekt sein zu müssen, ist, man überlebt nur, wenn man sich beweist. Also wenn man sich...
Wenn man integriert ist in die Gesellschaft.
Wenn man zeigt, dass man gut integriert ist oder dass man hilfreich für andere ist, also eigentlich mehr so eine Unterwürfigkeit auch, dass man für andere da ist, nicht für sich selbst.
Also dieses, das Wohl der Gemeinschaft steht über meinem eigenen Wohl?
Genau, das Wohl der Gemeinschaft, das Wohl der anderen steht über meinem Wohl.
Mhm.
Ich muss schauen, dass ich für die anderen hilfreich gut bin oder dass, also auch so eine Angst davor, abgelehnt zu werden und nicht gemocht zu werden. Weil das irgendwie bedrohlich ist vom Gefühl her.
Klar, man weiß ja auch nicht, wie man damit umgeht, sobald jemand sagt, ey, ich kann dich nicht leiden. Oh shit, das ist so was macht man dann?
Ja.
Ich habe bis heute keine gute Technik dafür, so wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, du bist einfach nur dumm im Kopf und so, hey, Moment mal, was habe ich denn getan? Also ich würde das einfach nicht...
Ja.
Ich wüsste nicht genau, ich weiß nicht, ich hoffe, ich könnte es akzeptieren, wenn mir jemand, also das, ich muss zumindest die Ehrlichkeit akzeptieren, dann, wenn es jemand einem einfach so ins Gesicht sagt, dann muss man das zumindest respektieren, dass das schon ziemlich ehrlich ist, aber dann auch wiederum so, okay, was mache ich jetzt mit dieser Information oder versuche ich jetzt mich so anzupassen, damit ich der Person wieder gefalle? Das wäre so diese nicht optimale Variante, weil ich mich dann ja verstellen müsste. Mhm. Dann müsste ich mich ja verleugnen irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Und das ist irgendwie, ich bin zu alt für diesen Scheiß, habe ich das Gefühl. Also ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf diese Kacke. Ja. Das hat man ja vielleicht noch als Teenager gemacht, so, wenn man unbedingt in die Gruppe gehören wollte und das war so die höchste Priorität, irgendwie zugehörig zu sein. Ja. Aber mittlerweile denke ich mir so, puh.
Für mich halt noch viel intensiver noch, weil ich so dieses ganze, diese ganze eigene intime Umgebung gar nicht so habe. Also wo ich mich dann aufgehoben fühle, was man ja auch braucht als Mensch. So. Also so wirklich tiefe, intime Freundschaft und sowas, wo man, wo so, das ist ein,
so das ist alles oberflächlich,
so ein Sicherheitsraum, ja, so oberflächlich, aber irgendwie akzeptiert sein. So das war dann irgendwie wohl mein Wunsch oder meine Hoffnung aus meinem Verhalten raus, dass ich irgendwie akzeptiert werde, nur dass ich aber halt nicht als ich wirklich, nicht wer ich tatsächlich war.
Ja, sondern als so eine Art Fassade, die dann so angenommen wird und dann schließt du dich automatisch der Gruppe an, weil du endlich so wie die anderen bist und keine Ahnung, oder?
Ja, also ich denke auch, weil man dann noch irgendwie annähernd freundlich behandelt wird, aber man Angst davor hat, dass man mal tiefer geht, kann zwar dazu hinführen, dass man bessere, tiefere, nettere, noch schönere Beziehungen hat, aber es kann halt auch tiefer in eine intime Verletzung gehen.
Ja, das ist das Risiko, Risk-Reward. Ja,
genau, und da hatte ich, glaube ich, so eine Panik vor dieser intimen Verletzung und eigentlich vor allem das Gefühl, nicht aushalten zu können. Und das ist ja sowieso leider mein großes Ding, das ist die Angst, die Ohnmacht, die Unsicherheit vor großen, schwierigen Gefühlen.
Müssen die Gefühle schwierig sein oder ist es einfach nur intensiv? Also reicht es, wenn das Gefühl intensiv ist und du weißt schon nicht mehr, was oben und unten ist und wie du das...
Ich denke, dass eine gewisse Intensivität ist immer gedeckelt. Aber an sich, so wenn etwas angenehm ist, ist es natürlich eigentlich leichter, wenn etwas auf unbedrohliche Weise freundlich ist.
Ja, das stimmt. Oder? Intensive Geborgenheit ist auf jeden Fall sehr viel leichter zu handeln als Panik, Hoffnungslosigkeit, Existenzangst, so das...
Genau.
Das sind so die anderen Extreme.
Genau, und ich glaube, ich habe auch gar nicht, diese Gefühle zu haben, ist eigentlich auch irgendwo normal immer mal, so Existenzangst oder was du genannt hast, intime Furcht oder Scham auch. Aber ich denke, ich weiß das sozusagen emotional nicht aufzunehmen. Weil ich dieses natürliche Bett aus Selbstvertrauen und Selbstliebe und all sowas nicht wirklich habe.
Und was passiert dann, wenn so ein Gefühl auftaucht? Also was passiert dann in dir?
Es wäre schon mal recht ungewöhnlich, dass es so weit kommt, dass ich das wirklich merke. Es wird vermutlich vorher gedeckelt oder abgewehrt oder vermieden.
Okay, du hast eine Firewall.
Ja, ich habe eine sehr effektive Firewall.
Okay.
Eine extrem effektive Firewall.
Und das heißt, also du bist ja dann praktisch irgendwie von deinem Inneren abgekapselt, oder? Du merkst dann ja gewisse Sachen einfach nicht, wenn du Gefühle nicht zulässt und dann... Ja. Ist das bei dir so, dass es dann manchmal einfach rauskommt und du weißt nicht, woher das kommt? Also dass gewisse Sachen auch einmal so impulsiv sich ein Ventil suchen und du dann aber nicht nachvollziehen kannst, woher eine gewisse Reaktion kommt?
Ja, ich kann schon Sachen wahrnehmen auch. Ich traue mich nur selten in diese Situationen, wo ich was wahrnehmen würde.
Okay.
Also weil du gefragt hast, wie ich dann sowas wahrnehme. Ich denke, wenn mich dann etwas einfach so wirklich schwer überfordert, ist es halt gerade so eine depressive Phase dann. Das ist so ein, ich habe da irgendwas, was ich nicht richtig fühlen kann und nicht richtig fühlen will. Also ziehe ich mich in mich selbst zurück und ziehe mich so.
Du wartest, bis das vorbeigezogen ist,
genau,
das Wetter.
Ich lasse es vorbeiziehen. Ich verschwinde so in mir und oder vor allem tue ich mich auch viel ablenken mit sowas. Dann schaue ich mir gerne irgendwie auf YouTube irgendwas an und ich versuche in irgendwas anderem zu verschwinden.
Okay. Es gibt ja diese, ich glaube, das hatte ich mit Lena in der letzten Folge, dass wir halt gesagt haben, dass es grundsätzlich hilfreich sein kann, Gefühle zuzulassen, genau aus dem Grund, weil sie dann vorbeiziehen. Weil sobald sie da sind, die bleiben nicht lange. Die sind zwar mega intensiv, aber wenn du, das ist dieses, keine Ahnung, radikale Akzeptanzding, ne? Also du nimmst das Gefühl wahr, wirklich so richtig mit all seiner Intensität und ironischerweise verliert es dadurch die Kraft über dich irgendwie. Und andersrum, wenn du die ganze Zeit, also ich kenne das von mir, wenn ich versuche etwas abzublocken die ganze Zeit, dann wird es nicht unbedingt besser. Dann bleibt es eher länger, weil ich habe einfach, ich habe nicht damit angefangen, es zu bearbeiten. Es ist einfach, es hängt da immer noch. Und ich so, nein, geh weg. Ich will das nicht jetzt.
Und ja, und das ist alles vollkommen logisch, was du sagst.
Ja, ja. Und dann ist es wieder so, das andere Ding ist umzusetzen. Das ist komplett was anderes. Ja.
Tatsächlich sind als Menschen sind wir einfach super Gewöhnungsbiester und Gewohnheitsbiester.
Total, ja.
Und machen eigentlich vor allem nur das, was wir gewöhnt sind. Ja, also ist scheiße, ist schwierig. Vor allem fehlt mir halt das intime Sicherheitsgefühl, ich weiß nicht, wie man das nennen würde.
Geborgenheit?
Geborgenheit. Geborgenheit, ja. Das ist gut.
Ja.
Das ist vermutlich sehr viel schwierige Arbeit dann, sobald ich dann mal in irgendeiner Beziehung bin vielleicht oder so, das wirklich zu lernen.
Ja, das ist auf jeden Fall viel Arbeit dann auch für die andere Person, die dich dann erstmal knacken muss.
Es tut mir auch schon leid.
Schon im Voraus. Ich entschuldige mich im Voraus für alle Unannehmlichkeiten, die das bereiten könnte.
Ja, also ist ja die Ironie auch durchaus bewusst, die du angesprochen hast. Sobald ich da durch irgendwie was Unangenehmes durchkomme, ist es ja auch immer erleichternd eigentlich. Weil sobald man etwas gemacht hat, was einem schwierige, herausfordernde Gefühle auslöst, sobald man das hinter sich hat, fühlt man sich immer besser.
Kopfmäßig weiß man das eigentlich. Aber es umzusetzen ist wirklich nochmal was ganz anderes. So, weil, wie du schon sagst, dieses Gewohnheitsding, wenn du die ganze Zeit nur das kennst, das Verdrängen, wie sollst du das auf einmal anders machen, wenn du das nicht irgendwie gezielt trainierst oder gezielt irgendwie übst oder so? Das ist verständlich.
Ja, insbesondere, wenn man dabei noch so auf sich allein gestellt ist.
Also, ja, weil man macht dann erst recht das, was man kennt, weil...
Ja, wenn man allein ist, hat man noch viel mehr Unsicherheit, würde ich tatsächlich sagen. Wenn man allein ist, hat man noch viel mehr Unsicherheit als so in Gruppen. Ich tue mir leid, ich tue mich selbst schwer damit, mir selbst gegenüber zu öffnen und offen zu sein.
Also, ich finde das gerade sehr, sehr aufschlussreich, weil manche Sachen höre ich gerade zum ersten Mal von dir, obwohl wir, was weiß ich, wie lange zusammen in dieser Gruppe saßen da. Das ist krass, aber jetzt verstehe ich das umso besser. Ich habe das in der Gruppe noch so in Erinnerung. Du hast dann halt so Sätze gesagt, wo ich so gedacht habe, ja, also das macht irgendwie Sinn. Du hast immer so an der Oberfläche gekratzt, habe ich das Gefühl. Und jetzt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass du mal so richtig tief gehst mitten in die Scheiße rein. Ey. Ja, aber das ist gut. Das ist sehr gut. Oh Mann. Und wie ist es jetzt? Also ist es unverändert? Irgendwie ein bisschen besser? Ein bisschen schlechter? Du meintest ja, du hast jetzt vor, in eine neue Stadt zu ziehen.
Nee, ich ziehe da nicht hin, ich studiere da nur.
Okay.
Ich muss da noch hinfahren. Also das geht, glaube ich, relativ, ist nicht super schnell, aber es geht noch so eine anderthalb Stunden. Und da werde ich dann in einer neuen Umgebung sein. Das ist eigentlich auch immer gut für mich, in einer neuen Umgebung mit Menschen irgendwas machen zu müssen. Einfach.
Ins kalte Wasser geschmissen zu werden, praktisch. So.
Ja, in der Hinsicht, dass ich gefordert bin, was zu tun.
Ja, dir bleibt nichts anderes übrig.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als damit mit der Situation umzugehen. Und das ist eigentlich gut für mich.
Du hast ja nicht deine Komfortzone sozusagen.
Ja, genau. Komfort ist super dafür übrigens. Das ist nämlich genau das, was man macht, wenn man depressiv ist. Man verliert sich immer im Komfort. Immer in der angenehmen Verdrängung.
So, also so, es ist beschissen, aber es ist vertraut beschissen. Das
genau, ist halt, es ist vertraut. Es ist sicher. Sicher, genau. Unsicherheit
ist aber
sicher.
Nicht geborgen. Also
ist nicht geborgen.
Es ist Gewissheit sozusagen. Du weißt, was du kriegst.
Ja.
Das ist mit Sicherheit gemeint, glaube ich. Also so, weil es ist ja trotzdem noch scheiße.
Ja, also warum will man nicht dieses Scheiße einfach haben? Ich habe mal gedacht, weil es ist eine Art Überlebensangst. Es ist, wenn mich das so aus der Bahn wirft, dass ich keine Handlungsfähigkeit mehr habe, dass ich nicht mehr machen kann, was immer ich denke, dass ich machen sollte oder will, der mich droht, mehr oder weniger. Dann kann ich nichts mehr machen. Das ist so eine Starre, so total handlungsunfähig werde ich dadurch.
Ja, ach, ich weiß, was du meinst. Also so, das ist dann praktisch so wie im Wachkoma irgendwie zu liegen und nichts machen zu können. So. Blinzeln sie einmal für ja und zweimal für nein.
Genau, also die ironische Angst davor, durch dieses Gefühl paralysiert zu werden, weil man eigentlich dadurch paralysiert wird, dass man es ständig aufhält.
Wow. Das ist, alter Schwede, okay. Das ist ein Teufelskreis, das ist eine Teufelsspirale, Alter. Das ist.
Ja.
Ja. Oh mein Gott. Hast du schon. Alter, ja, das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich stelle mir das halt gerade vor, in dieses Gefühl halt konstant oder halt über längere Zeit zu haben. Ich weiß, dass ich es ab und zu habe, aber ich glaube nicht in dieser Intensität, wie du das beschreibst. Weil bei dir ist es ja einfach so komplett Sackgasse, so festgefahren. Und
meiste Zeit ist es sehr festgefahren, ja. Es ist gut, wenn man so lebensbestätigende Gewohnheiten noch hat, wie ich habe. Sowas wie Sport und in Bewegung sein. Das ist irgendwie irgendwas, was automatisch dich auflockert. Was das ist
ja der perfekte Widerspruch gegenüber deiner, ich bin starr und irgendwie tot oder wie
auch. Ja, es ist, ich denke auch, das wichtigste Vertrauen oder Gefühl, was man haben muss, ist Handlungsfähigkeit. Du musst das Vertrauen haben, dass du machen kannst, was immer du musst oder willst.
Ja.
Was immer nötig ist. Wenn du das Vertrauen verlierst, das ist sozusagen ganz, ganz fatal. Mhm.
Ja. Es ist wichtig, die Hoffnung zu haben, dass du etwas machen kannst und es sich dann verändert. Wenn du das Gefühl hast, dass du machst und es ändert sich nichts, dann ist es halt genau das, was du meinst. Ne? Aber das ist eine, also, oh Gott, so dumm es sich anhört, aber okay, es hängt mit den Erfahrungen ab, die man gemacht hat, während man halt versucht hat zu tun. Wenn man dann irgendwie festgestellt hat, es ändert sich nichts, dann hat man jetzt auf einmal diese Einstellung. Und die abzulegen, ohne dass man irgendwie positive Erfahrungen gemacht hat, das kann man nicht einfach so machen, weil du hast halt diese Erfahrung gemacht und du bist jetzt der Ansicht, das ist halt so.
Nicht der Ansicht, das ist ja der Einstellung, also die ich denke ja nicht unbedingt, dass es so ist. Es ist eher so, was ich instinktiv erwarte.
Das ist aber ja auch so, du denkst ja nicht, du machst es ja nicht kognitiv. Genau, so.
Das war das Einzige, was ich sagen wollte, ist, dass es nicht kognitiv ist, sondern dass ich kognitiv durchaus was komplett anderes denken kann, aber das egal ist.
Ja, genau, das ist es, genau. So, vom Kopf, das ist genau dieses Kopf- und Bauchding. Also so, vom Kopf her weiß ich, dass es gut wäre, wenn ich mich jetzt gesund ernähren würde und viel Sport machen würde, aber das Bauchgefühl sagt, ach, das nützt doch eh nichts. Oder irgendwie, keine Ahnung, das ist dieses, ach Gott. Ein ewiger Kampf im Gehirn. Heilige Scheiße, Mann, okay.
Sorry, ich wollte erst nicht dich aus der Bahn. Nee, wobei, das ist ja, das wie wir ja gerade besprochen haben, ist das ja wunderbar, wenn du denkst, dass es dich mitnehmen kann.
Absolut.
Das ist ja genau richtig.
Das macht mir gerade selber das voll den Hirnknoten, ey. Das ist so scheiße verkopft, ey. Oh mein Gott. Ja. Ich kann das aber nachvollziehen. Also so, ich kann den Weg nachvollziehen, wie man zu diesem Punkt gelangt. So, und das.
Gerade weil wir ja auch, ich auf jeden Fall auch, und ich schätze du auch, und viele einfach so Kopfmenschen sind, ist eben auch gerade die Wichtigkeit zu sehen von jetzt nicht mehr darüber nachdenken, jetzt nicht mehr das irgendwie sich erklären zu wollen, jetzt nicht mehr.
Weil manchmal funktioniert es auch einfach nicht. Du kannst es nicht zu Ende.
Befreiungsschlag, man braucht immer wieder einen Befreiungsschlag.
Von sich selbst. Von diesem ganzen Gegrübel.
Genau. Man muss sagen, jetzt musst du raus. Mhm. Ist egal. Dafür ist nämlich, sind so Institutionen sehr gut, die man im Leben einfach hat. So Arbeit, Freunde, all sowas. Ist sehr gut. Nicht unbedingt dafür, dass du es machen willst, sondern eben gerade dafür, wenn du es nicht machen willst, wenn du Angst davor hast, wenn es dich.
Du hast auch viel weniger Zeit dann.
Überfordert, genau.
Sich in diesen Schleifen zu verlieren, weil du bekommst ja kein Ergebnis, du bekommst ja keine Antwort. Je länger du über etwas nachdenkst, du kriegst diese Antwort nicht. Du kommst halt einfach nur tiefer in den Strudel. So. Und dann kommen einfach nur noch mehr Kleinigkeiten zusammen, vor denen du Angst haben kannst. Das ist ein riesiger Haufen aus Dingen, vor denen du Angst hast, weil, was weiß ich, die sind ja alle miteinander verbunden und alles ist aneinander angeknüpft.
Wenn du es versuchst, tatsächlich zu verstehen, dann lieferst du dir nur die Rechtfertigung dafür, überfordert zu sein. Dann denkst, hast du das vor dir selbst gerechtfertigt. Wenn du verdenkst, dass du es verstehen, dann hast du gesagt, okay, deswegen darf ich jetzt auch, mir geht's halt einfach schlecht immer und deswegen ist jetzt alles, habe ich keine Chance.
Okay, und deswegen stagniere ich jetzt.
Genau, und das ist also, ich denke, es geht tatsächlich so um eine, wenn man über alles nachdenken will und alles erklären will, denke ich, geht es wirklich darum, dass man seine Hilflosigkeit rechtfertigen will.
Das ist die Komfortzone, oder?
Ja, das ist, genau, das ist, genau, es ist wieder Komfort sein. Es ist wieder, ja.
Oh mein Gott. Das
ist alles gemein.
Du meintest, du hast jetzt keine Therapie mehr.
Gerade nicht, ja.
Ist es, weil sie erfolgreich abgeschlossen wurde, in Anführungsstrichen, oder ist es, weil...
Ja, mehr oder weniger. Es wurde halt einfach gesagt, okay, was sollen wir jetzt noch machen? Okay. Nein, das ist ein bisschen sehr salopp gesagt. Tatsächlich hat meine Therapeutin einfach aufgehört. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie ist. Das war jetzt ein bisschen...
dieser Typ, er macht mich fertig.
Ich weiß nicht, sie hat einfach...
Ihre Praxis zugemacht?
Nein,
oder?
Das war ja so eine Gemeinschaftspraxis. Sie macht irgendwas anderes jetzt, schätze ich. Okay. Ja, und unsere Stunden sind dann einfach irgendwie ausgelaufen, jetzt zu Ende. Und dann, ich habe mich tatsächlich noch zwei über, so als Notfallstunden. Falls ich dann spontan was brauche, kann ich dann da bei denen anrufen, bei dieser Praxis, und dann bei einem neuen Therapeuten schnell was bekommen.
Aber kann man das nicht grundsätzlich eh immer? Oder hat man das wirklich nur mit diesen, hast du wirklich nur noch zwei Stunden? Das kann man doch irgendwie, sobald man mit der Haupttherapie durch ist, doch eigentlich einmal im Monat so machen, oder? Einfach spontan? War das nicht so?
Weiß ich nicht. Also man kann vielleicht Probestunden haben. Oder hier so bei einem Therapeuten. Wo
wahrscheinlich
du noch
ist das der Unterschied, wenn man immer noch den gleichen Therapeuten hätte. Und okay, ja. Aha. Macht Sinn. Aha. Okay. Ja, ich wollte nicht unterbrechen. Es hat mich nur gewundert, dass du nur noch zwei Stunden hast irgendwie für Notfälle.
Ja,
und was dann?
Die haben halt extra übergelassen. Die waren eigentlich von der alten Therapie noch.
Okay.
Und die haben gesagt, wir lassen zwei über, dass die einfach, falls es dramatisch wird, mir einfach nehmen kann. Also was heißt nehmen kann, dass ich sie einfach beantragen kann da bei dieser großen Praxis und dann einfach bei einem neuen Therapeuten schnell was bekommen kann. Aber natürlich erst nicht bei der alten Therapeutin, weil, wie gesagt, die hat aufgehört. Okay. Oder hat da aufgehört zumindest.
Okay. Und habt ihr bei ihr Werkzeuge erarbeitet, um, wenn es mega schlimm ist, hast du da irgendwas an die Hand bekommen, um damit umzugehen?
Ja,
kannst du da irgendwie ein Beispiel nennen?
Wir haben ein paar Methoden so gemacht. Allgemein bei dieser Praxis arbeiten sie viel mit Achtsamkeit und Beobachtung, vielleicht einfach Selbstbeobachtung. Also habe ich so Gefühlsprotokoll und Achtsamkeitsübungen habe ich. Ich habe auch tatsächlich mir mal so selbst sowas gemacht, so einen therapeutischen Tagesrhythmus, könnte man sagen, so mit Morgenachtsamkeit und dazu aufschreiben, wie man sich dabei so gefühlt hat oder danach fühlt, Tagesziele setzen und dann abends auch nochmal eine Achtsamkeit und dann auch noch so einen Platz für Belohnung, halt nach den Tageszielen bewusst Belohnung zu setzen und am Abend mir auch bewusst eine Belohnung zu setzen, falls ich dann den Tag irgendwie durchhalte.
Okay.
Das sind so zum Beispiel so Methoden, die wir gemacht haben. Und auch noch praktischer haben wir so über Stressreduktions, also Skills nachgedacht. Falls ich den Eindruck habe, dass mir meine Gefühle zu viel Stress machen und ich das jetzt nicht aushalten kann, dass ich dann Skills halt habe, wo ich einfach, um Stress abzubauen. Zum Beispiel habe ich mir so Jonglierbälle geholt.
Ah, okay. Ich war mir einfach nicht sicher. Ich habe von Lena auch dieses Skills gehört. Ist das eine Abkürzung für irgendwas?
Skill ist Englisch für Fähigkeit.
Ich dachte, das wäre so ein Akronym nochmal zusätzlich, so eine Doppelbedeutung.
Das mag sein, aber ich weiß davon nichts. Das mag sein, aber ich glaube nicht. Einfach so simple kognitive oder motorische Aufgaben, die du so machst, einfach so übst irgendwas und dann bist du darauf konzentriert.
Okay, ja.
Und während du darauf konzentriert bist,
musst du dich, du hast nichts anderes, du musst dich auf das Hier und Jetzt konzentrieren.
Ja,
so und
genau, dann, du bist im Jetzt und ein sonstiger Stress kann ja auch da sein, aber es wird dann natürlich irgendwie aushaltbar, dadurch, dass du irgendwie...
Du kommst nicht in diese Grübelschleifen, weil du einfach keine Zeit dafür hast. Also das ist zumindest meine Theorie jetzt gerade. Hast du sowas wie so eine Notfalltechnik, falls du dich dabei ertappst, wie du mitten in so einer Grübelschlucht bist irgendwie, wie du dich da irgendwie wieder rausziehen kannst.
Ja,
Habt ihr sowas irgendwie gemacht?
Nee, so weit nicht wirklich, weil ich auch eigentlich gar nicht so sehr unbedingt in Grübelsachen sehr reinrutsche. Für mich ist es eigentlich viel mehr gedankenlos. in meiner Hilflosigkeit zu versenken, ist eigentlich eher gedankenlos für mich.
Gedankenlos Angst
Gedankenlos
haben?
In der Hinsicht, dass ich eigentlich sogar fast meine Gedanken nicht haben will, zusätzlich zu meinen Gefühlen. Und dass ich dann diese Gedanken, die mir dann diesen Stress auslösen würden, auch vermeide.
Du gehst auf ganz Nummer sicher. Also alles einfach weg.
Ja, ich denke, das ist wirklich so eine Art allgemeines Wegschieben dann von allem, was...
Okay. Ja, aber was bleibt denn dann noch, also wenn du keine Gedanken haben willst und keine Gefühle haben willst?
Irgendeine Ablenkung kann ich dann machen. Oder
okay, Hauptsache stumpf irgendwie und nicht denken, nicht
ja,
irgendwie.
Ja, in den Situationen, ja, wo es mir dann so schlecht geht, ist das dann auch so, ja.
Aber ist die Angst dann noch da, obwohl du gerade an nichts denkst, in Anführungsstrichen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also ich meine, du betäubst dich ja.
Ja, ja.
Und um vor irgendwas Angst zu haben, muss es ja zumindest halb konkret irgendwie, also ja. so grob da sein.
Ja. Ja,
oder hast du auch Angst, wenn du dich gerade ablenkst? Also
nee,
ist die Angst dann trotzdem noch?
Nee, es ist ja eben so vollkommen Verdrängung von der Aktion her. Es ist halt eben gerade das wegzudrücken, dadurch, dass ich eben mich irgendwas anderes reindenke.
Okay.
Das soll ja gerade das ersetzen, denke
ja.
ich.
Mhm.
Ja, wenn du irgendwie aus Hilflosigkeit irgendwas reinziehst, kann auch Essen sein, es kann auch Internetvideos sein, es kann auch alles andere sein. Zum gewissen Hinsicht könnte es sogar ein Buch lesen sein, aber das ist ein bisschen anders. Da musst du ein bisschen aktiver noch bei sein.
Mhm.
Es kann halt alles Mögliche sein, was dann deine Gedanken ersetzt. Deine
Hauptsache, es ist im Vordergrund und es ist nicht
ja.
Ja, etwas, wovor man panische Angst hat.
Ja.
Okay.
Es geht mir gut, wenn ich was vorhab und irgendwas einfach mache. Gerade neulich hatte ich einen coolen Urlaub, den ich gemacht habe. War ich für ein paar Tage in Prag und bin da einfach nur rumgelaufen und habe mir Sachen angeschaut und habe meine Zeit nicht darauf verbracht, mir irgendwelche Sorgen zu machen oder die Sorgen wegzudrücken, sondern irgendwas zu machen.
Ja.
Und das war sehr schön und da war viel dabei, was ich mir auch von meiner Liste hier aufgeschrieben hatte an Sachen, die ich liebe in Häkchen oder die mir Freude machen. Also einfach gutes Wetter genießen, draußen sein, in Bewegung sein. Das sind alles Sachen, die mir gut tun, weil ich weiß, dass sie mir einfach gut tun. Wo dann auch meine Gedanken auf gewisse Weise befreit sind und einfach so passieren, wie sie halt sind.
Mhm.
Meine Gefühle noch nicht unbedingt, aber immerhin Gedanken.
Du hast gar keine Gelegenheit, um da irgendwie in irgendeine Angst vor etwas zu verfallen, weil du bist ja eigentlich in Sicherheit.
Mhm.
Eigentlich.
Eigentlich bin ich immer in Sicherheit.
Ja, das aber Scumbag Brain ist es egal. Das ist das schert sich ein Dreck darum.
Ja.
Das schiebt immer Panik.
Ja.
Aber das könnte doch und hätte. Und, ja. Hast du auch so Momente, wo du dann so dich so nach Jahren noch an irgendeinen peinlichen Moment erinnerst?
Und ja.
Das ist voll krass,
ja.
Oder? Das ist so mega intensiv.
Das habe ich
so
total, das ist echt cool, dass du das gerade sagst, weil ich habe das noch nie von jemandem gehört. Das ist mich so ein Schock.
Ja.
Das ist ein nachwirkender Scham-Schock.
Ja.
Das ist, oh Gott.
War das peinlich.
Genau.
Oh, warum habe ich das getan? Das ist so,
ja.
Oh.
Ja, habe ich.
Oh, das ist, ich weiß nicht, wie man damit umgeht bis heute. So. Die kriegt die halt einfach so zwischendurch einmal so zack rein und dann, oh, schnell verdrängen, oh Gott. So.
Ja.
Oder halt irgendwie, im besten Fall ist das so, okay, ja, es ist passiert, du bist jetzt schlauer, es würde dir nicht nochmal passieren, aber es war schon ziemlich dumm damals. Oder irgendwie
ja.
Sowas in der Art. Ah.
Das Scham halt, es wird auch ganz schnell zu, oh, ich finde das so schlimm, ich will mich dafür gleich beurteilen oder das weghaben.
Oh ja, das ist das nächste Ding. Ja. Wir haben in der VT dieses ABC-Modell, dieses Auslöser, Verhalten und Konsequenz irgendwie.
Mhm.
Und ich versuche halt ganz krass zu beobachten bei mir jetzt in der letzten Zeit, welche Aktionen, welches Verhalten auslösen und wie das dann sofort von mir bewertet wird. Und das, also es ist einfach, wenn man es nicht bewusst macht, dann passiert sowas immer wieder. Immer wieder kommt so eine dumme Erinnerung von früher und jagt einem so ein, Scham ist auch so ein super komplexes Gefühl irgendwie. Das ist ja irgendwie Angst, das ist ja das, was du meintest, die Angst davor nicht integriert zu sein, sozusagen, in Kombination mit...
Ja, es ist, glaube ich auch, vielleicht ist es so eine Art, was, wenn ich auffliege?
Mhm, ja.
Was
werden die anderen denken, wenn sie wüssten...
Genau, wenn die wüssten, was ich da gedacht, gefühlt, gesagt habe.
Ja.
Ne? So, das wäre ganz schlimm, da würden die mich sofort, was weiß ich, rauswerfen.
Mhm. Enterben und steinigen.
Wäre ich in der Wildnis ausgesetzt, sozusagen, um wirklich aufs Steinzeitgehirn zurückzubringen.
Mit einem Kick-Me-Schild.
Nutzen nicht als Köder für Jagd.
Ja, genau, lauf. Oh Gott. So, okay, das sind auf jeden Fall Worst-Case-Szenarios, die passieren könnten. Aber seien wir realistisch, es ist vollkommen unrealistisch. Es ist in irgendeiner Form passiert eigentlich. Obwohl, wer weiß. Ah, schön ein paar Ängste schüren. Fantastisch.
Mhm. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu lebhaft für die Zuhörer.
Oh, das ist sehr gut.
Wobei, das ist ja gut, wie wir festgestellt haben.
Ja, absolut, ja, das ist sehr wichtig. Die brauchen ja was sie sich vorstellen können. Wir können das ja so machen. Ich meine, wir sind ja jetzt eh schon in den Ängsten drin. Dann können wir doch auch gleich diese Ängste einmal vorlesen und dann beenden wir das Ding mit einem Happy End, mit den guten Sachen und dann haben wir unsere guten Sachen.
Okay.
Und dann passt das auch. Ey, meine Güte. Ja, komm. Machen wir das einmal. Wir sind eh schon dabei die ganze Zeit.
Ja.
Ich habe nicht so viele Ängste. Vielleicht fängst du an.
Okay. Ich habe, sagen wir mal im Allgemeinen, mich überwinden oder schwierige Dinge anfangen. Also einen Anfang zu finden für etwas.
Ja.
Was schwierig ist auf irgendeine Weise.
Anzufangen ist das Schwierigste.
Immer das Schwierigste.
Und danach ist es komischerweise viel einfacher. Das ist wieder diese Angst vor dem Unbekannten, weil du ja nicht weißt, was das alles beinhaltet, was du jetzt neu anfangen willst. Ja. Okay. Oh Mann. Ich habe Angst, dass ich irgendwann dazu genötigt sein werde, wieder einen Kredit aufzunehmen und diesmal nicht aus den Schulden rauskomme. Ich habe jetzt gestern die letzte Sondertilgung für meinen Studentenkredit gemacht. Ich bin jetzt officially schuldenfrei. Keine Ahnung, wer weiß. So, ich will das nie wieder, weil ich hasse Zinsen mittlerweile.
Ja, ja.
Aber ey, davor habe ich echt Angst. Das kann so schnell passieren auf einmal, zack. Du brauchst die Kohle irgendwie, um, was weiß ich, dann deine Wohnung zu finanzieren oder so ein Scheiß.
Ja. Keine Ahnung, wie man das entschärfen könnte, habe ich gerade überlegt. Aber
das ist nicht, Rücklagen, finanzielle Rücklagen, das spare ich mir gerade an.
Ah ja.
Das ist meine Art.
Das ist gut.
Ja.
Ah ja, das hatten wir im Prinzip auch besprochen. Also mich anderen zu öffnen, wirklich zu öffnen, mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin und wie auch wirklich meine Wünsche zu äußert, anderen gegenüber gerade, persönliche Wünsche anderen gegenüber,
oh ja,
ist so ganz unangenehm unter Umständen. Und dazu gehört auch noch, Menschen zu konfrontieren oder für mich selbst einzustehen. Also einen Selbstwert oder einen Stolz zu haben vor anderen. Ja, etwas, wo ich mich persönlich verteidigen und behaupten würde.
Selbstbewusstsein.
Selbstbewusstsein, Selbstwert auch, ja.
Ja, ich glaube, das kann man trainieren, oder? Sowas in der Art?
Ja,
durch Exposure alles. Therapy. Einfach rein ins kalte Wasser geschmissen werden. Okay. Ich habe Angst davor, dass alles, was ich tue, also diese ganze Therapie, diese Gruppengeschichte, jetzt vielleicht langsam mal Sport und irgendwie mehr Erholung, dass alles mir am Ende nicht dabei helfen wird, die beste Version von mir selbst zu werden, die ich halt sein möchte.
Das erinnert mich sehr an das, wovon wir vorhin gesprochen haben. Erwartung.
Ah ja.
Dass die beste Version von mir wird, ne? So, und das ist sogar doppelt gut. Auch noch ganz weit entfernt. Wo komme ich da ganz am Ende mit hin?
Ja.
Es ist ja, das machen wir einfach irgendwie so gerne, ne, als Menschen. So. Das ist so, erstmal bringt es einem Sicherheit, irgendeine Art von, glaube ich, deswegen macht man das, so ein vorläufiges Gefühl von Sicherheit, das zu machen. So, wenn ich darüber schon mal nachgedacht habe, habe ich eine Vorstellung davon. Aber eigentlich ist es nur die eine Seite davon, ist nur die ängstliche Seite davon, die man dann macht, meistens. Es ist nicht so sehr die positive Seite davon.
Sondern weil du Angst vor der Alternative hast, die Stagnation bedeutet oder so. Weil ich meine, das eine ist ja ein Ziel. So, das will ich sein irgendwie. Worst-Case-Szenario ist, es wird schlimmer. Oder ich gehe in die andere Richtung. Also nicht in die Richtung von dem Guten, sondern in die Richtung von dem Schlechten.
Ja.
Okay, ja.
Die Akzeptanz, die in dem Fall scheinbar es bräuchte, wäre, ich kann nur machen, was ich gerade mache eigentlich. Ich muss diese Hilflosigkeit akzeptieren, dass ich es nur so gut machen kann, wie ich es gerade weiß. Und alles, was sein könnte, was ich machen könnte.
Ist alles für ein Paralleluniversum.
Ist genau, das Paralleluniversum in der Hinsicht, dass du das ja gerade gar nicht weißt oder davon keine Vorstellung hast, was du sonst machen solltest oder könntest. Was irgendwie besser wäre, ein Häkchen. Und das ist also keine tatsächliche Alternative, heißt das. Für jetzt.
Ein Mensch handelt in jeder Sekunde seines Lebens perfekt. Denn mit dem Wissen, das er hat, kann er gar nicht anders handeln, als so wie er handelt und irgendwie sowas. Okay. Du bist.
Ich hatte als letztes noch, Ich habe gelegentlich so Ängste vor Weltgeschehen und Nachrichten.
Deswegen gucke ich keine Nachrichten. Ich denke mir so, ey, leckt mich Leute. Ne? So, eure Headlines könnt ihr euch sparen. Das, ja, das macht einen nur fertig. Was soll denn der Scheiß? So. Es gibt ein Subreddit für Uplifting News, die genau das Gegenteil sind. Also nur positive Nachrichten. Das ist immer sowas.
Ja, das ist auch eine coole Sache. Ja. Weil das soll ich das überhaupt erläutern gerade?
Ja, wenn du das...
Ich glaube, das verstehen die meisten auch,
ja,
was man meint,
also so
Nachrichten sind so unheimlich.
Je mehr Tote, desto mehr Klicks irgendwie. Das ist, ja, nee, das muss nicht sein. Also das bringt einem auch nichts, dieses Wissen.
Ich glaube, das, was mir am meisten Angst macht, sind so Nachrichten, wenn ich merke, dass irgendwo ziemlich schlimme Dinge passieren und da Indifferenz, also eine Gleichgültigkeit in der Umgebung davon passiert und es gibt keine Reaktion darauf. Das sind so Sachen, die mir richtig Angst machen.
Also so richtig schockierende Dinge, wo dann einfach so völlig gefühllos...
Wo es einen Shrug gibt.
Ja.
Und das zum Beispiel mit den ganzen US-Nachrichten immer, wenn es da irgendwie ein Shooting gibt. Und alle sagen irgendwas, um was gesagt zu haben, aber natürlich geht es nur darum, etwas zu sagen, damit sie nicht tun müssen.
Mhm. Ja.
Solche Sachen machen mich fertig.
Ja. Sachen nur sagen, um nichts tun zu müssen. Das ist krass.
Es ist eine Alternative dafür, etwas zu tun. Wenn es etwas sagen, sieht es so aus, als würde ich etwas tun.
Aha, ja. Oh Mann, okay, das ist hart, ey. Okay, ich habe allgemein immer Angst davor, dass Entscheidungen, die ich treffe, sich im Nachhinein als Fehler herausstellen. Und das führt halt dazu, dass ich meistens sehr lange brauche, bis ich eine Entscheidung treffe irgendwie. Was aber auch manchmal völliger Quatsch ist. Manchmal ist das Bauchgefühl auch einfach richtig. Aber manchmal braucht man halt ewig, um Entscheidungen zu treffen. Und irgendwie, ja, das nervt mich so. So, warum? Was soll denn das? So. Ja. Ich wünschte, es wäre einfacher.
Ja. Da ist wiederum das Gegenmittel, ganz bewusst irgendeine Entscheidung treffen, eine beliebige Entscheidung treffen.
Und dann gucken, was passiert.
Und dann gucken, was passiert. Sozusagen das genaue Gegenmittel ist zu tun, ich mache irgendwas und sage, ich kann auf jeden Fall mit den Konsequenzen leben.
Das ist richtig gut. Ey. Wenn es ein Fehler war, dann lernt man daraus automatisch. Mhm. Ich finde, man kann nicht lernen, wenn man keine Fehler macht. Wenn du nicht auf die Schnauze fliegst, dann wird sich nichts ändern halt irgendwie. Und ich bin mit meinem Kredit zum Beispiel massiv auf die Schnauze geflogen. Meine Fresse, ich bin 30 und wohne bei Mutti. Also ich meine, sexy ist das nicht, aber meine Fresse, ich habe jetzt dafür richtig viel über Geld gelernt in den letzten Monaten, weil ich mich zum ersten Mal richtig damit beschäftigt habe. Ich musste das tun, damit ich aus dieser Scheiße wieder rauskomme. Und deswegen sind Fehler gut. Mehr Fehler machen. Mut zur Lücke. Stand in einem super Gameboy-Spieleberater für Tetris. Hast du noch irgendwas Angstmäßiges?
Ich hätte bestimmt noch was, ich hätte bestimmt noch 1000 Sachen, wenn ich weiter darüber nachdenke, aber es ist unendlich.
Okay, dann habe ich noch eine letzte, und zwar seit der letzten Folge mit Lena habe ich Angst davor, aber auch gleichzeitig Bock drauf, mal Fallschirm zu springen oder irgendwie Para zu gliden oder so, weil ich mir denke, ey Mann, man lebt nur einmal und irgendwie manche Dinge sollte man vielleicht mal gemacht haben, so einfach mal, um sie gemacht zu haben. Natürlich ist es kacke, dann so wie Will Smith das beschrieben hat, da im Flugzeug zu stehen und so einen Schritt weiter und dann sind da irgendwie wie viele 1000 Kilometer zwischen dir und der Erde und so und nicht 1000.
Hast du gesagt, dass man ihn dann rausschubst?
Ja, genau. Auf 2, weil die Leute auf 3 klammern. Das war so geil. Ich dachte so, 1, 2 und dann springen sie. Das ist so geil. Ich weiß nicht. Ich will dieser Typ sein, der im Nachhinein diese geile Story erzählt. So. Mittendrin wäre es bestimmt fürchterlich und krampfig und qualvoll, aber so, wie er schon meint, ne, so eine Sekunde danach war es das geilste Gefühl der Welt.
Ja. Das habe ich auch neulich gedacht. Man müsste dahin kommen, es als Privileg zu sehen, irgendwelche Erfahrungen zu machen.
Ja.
Ich darf diese Erfahrungen machen jetzt.
Ja.
Aber so, wie sind wir nicht so gemacht?
Ach, diese Angst ist so dumm. Das ist so eine sinnlose, blockierende Scheiße, Mann. Okay. Liebe.
Mal schauen. übrigens viele Dinge, die ich liebe, sind dann auch Dinge, vor denen ich dann Angst haben würde, wenn ich anzufangen.
Oh.
Würde ich dazu nochmal sagen.
Okay, das ist ja krass.
Also je nachdem, wie gut oder schlecht es mir geht. Also ich liebe es, aktiv zu sein, körperlich aktiv zu sein.
Ja, ja. Ich kann das nachvollziehen, weil wenn man, ne, wie ich schon in letzter Folge gesagt habe, wenn du dich bewegst, dann bist du einfach im Hier und Jetzt und du hast nichts anderes, auf das du dich konzentrieren kannst. Mhm. Kannst nicht rumgrübeln oder so. Mhm. Ich liebe es, mir Reaction-Videos von Spieleankündigungen anzusehen. Also von Spielereien, wo schon seit Jahren auf eine Fortsetzung gewartet wird und dieser ganze Druck sich entlädt, wenn die Leute zum ersten Mal ein Shenmue 3 sehen oder so oder das Final Fantasy 7 Remake. Und ich gucke mir dann halt immer super gerne diese Videos aus dem Publikum an, wie sie halt diese Leinwand abfilmen und die euphorischen Glücksschreie der Leute, die dann auf einmal so sehen, oh mein Gott, es ist wirklich wahr. Es ist so das, wovon ich schon seit Jahrzehnten teilweise irgendwie geträumt habe, da ist es. Hm. So, und ja, das ist immer so ganz viel Emotion in kürzester Zeit verpackt. So, das ist irgendwie ganz geil, das zu sehen. Hm. Dann fangen die Leute an zu heulen, teilweise einfach nur, weil sie endlich ihr Spiel bekommen, worauf sie halt seit Jahren gewartet haben, seit ihrer Kindheit teilweise. Hm. Naja, genau. Das ist immer ganz cool.
Okay. Also, ich habe anregende, gute Gespräche, passend, einfach Gespräche, wo ich denke, oh, da bin ich in die Tiefe gegangen oder da habe ich was Interessantes erlebt oder das war toll oder das war geil, das war interessant.
Das war nicht Smalltalk.
Das war nicht Reden, um höflich zu sein, sondern das war
die Zeit zu überbrücken oder so.
Sondern das war ein Gespräch, wo wir beide was uns gefallen hat und wo
beide vielleicht sogar was mitnehmen können, das wäre doch mal was.
Genau, wo man vielleicht noch drüber nachdenkt nachher. Und
ja. Okay, ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dieses Gespräch geht ungefähr in die Richtung.
Ja, doch, das war gut.
Okay. Genau, ich liebe das langsam einsetzende Gefühl, dass ich jetzt schuldenfrei bin. Mhm. Und dass ich jetzt endlich mal so langsam anfangen kann, kleine Schritte in Richtung finanzielle Unabhängigkeit zu tun und so langsam mir endlich mal mit 30 mein eigenes Leben aufzubauen. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich erst jetzt so richtig mir die Erlaubnis geben kann, mich um mich selbst zu kümmern, weil davor war das einfach nur so ein Grind Richtung dieser schwarzen Null, so und bloß keine Zinsen an diese Anzüge zahlen. Das war so mein Hauptziel. So, ich will keinen Cent zu viel an den Banker rausrücken. Und das war so die oberste Priorität. Und jetzt, wo das Ziel erreicht ist, ist das so, ich habe es noch nicht ganz gecheckt, also ich habe es noch nicht ganz realisiert, aber ich merke, dass sich da langsam was verändert in meinem Mindset so ein bisschen, weil ich habe jetzt die Freiheit endlich Dinge zu tun. Mhm. Naja, genau.
Ja.
Hast du noch was?
Ich habe alle Unternehmungen mit Freunden. Also einfach, was aufgewertet wird durch jemanden, den ich gern habe. Einfach so, dass
Personen wertschätzen.
Ja, jemand, wo ich denke, ist einfach nur schön, die Person da zu haben gerade.
Und dabei ist es dann auch fast egal, was man macht, oder?
Mhm. Ja, ja.
Okay. Ich liebe einsame Orte in der freien Natur. So ein Ort, wo es keine schreienden Kinder gibt, keine nervig lachenden Leute. Irgendwie, das ist in der Großstadt manchmal so. Da geht so ein Typ an dir vorbei und lacht einfach nur so unglaublich dumm. Und du denkst dir, sorry, Dude, aber das ist nicht okay. Also, einfach nur, also ich bin gerne an einem Ort, wo ich das Gefühl habe, dass dieser Ort mir gehört. Dass das jetzt so ein Moment ist, der meiner ist. So, und das wird dann bei mir so abgespeichert, Erinnerung. Ordner Erinnerung da rein. Und davon sollte man irgendwie viel mehr haben, habe ich das Gefühl. So irgendwie von diesen ja, von diesen Erlebnis, Erinnerungen, Geschichten. Ich muss mal irgendwann meinen Traum in die Tat umsetzen, mal mit der transmongolischen Eisenbahn zu fahren. Ja, das ist so ein bisschen meine Mini-Feldreise, die ich mir jetzt vorgenommen habe.
Cool, ja. Von Prag fährt man auch schön übrigens, wo ich das neulich gemacht habe. Das ist eine ganz schöne Strecke. Also gerade da so die Berge auch hinter Prag auf dem Weg und dann die Moldau, die dann auch danach geht. Das ist auch sehr schön. So,
komm. Cool.
Ich war wieder, ne?
Ja.
Ach ja, ich habe allgemein so lesen, Filme schauen, spielen, irgendwas, was mich anregt, Fantasie anregt, emotional da anregt.
Ja, das ist Hammer. Okay. Sehr gut. Danke, dass du dabei warst heute.
Cool.
Das war ein sehr tiefgehendes Gespräch. Das ist genau der Scheiß, warum ich das hier mache. Das ist einfach völlig verkopfte, abgefuckte Scheiße. Ach, Mann.
Ich finde das rührend zu sehen, dass sie das mitnimmt, richtig.
Ja. Absolut, weil ich meine, wann kriegt man das schon mal in dieser Intensität mit? So, also deswegen, ich hoffe, dass deine Geschichte irgendjemand da draußen so ein bisschen vorangebracht hat jetzt.
Wenn es nur schön war, dass wer immer dazu hört, du zu Hause bist und das einfach nur ein bisschen Gesellschaft ist in einem einsamen Abend.
Genau.
Wenn das alles ist.
Das reicht ja manchmal auch schon. Okay. Vielen Dank.
Danke dir.
Ihr könnt diesen Podcast auf iTunes, YouTube und Anchor abonnieren. Folgt dem Podcast auf Twitter und auf Instagram. @stillewasserpod zusammengeschrieben in einem Wort. Ja, wenn du da draußen bist und es dir beschissen geht und du das Gefühl hast, dass du nicht genug bist in dieser Zeit, in der alles irgendwie schneller, besser, effizienter und flexibel sein muss, ist es okay, Gefühle wirklich wahrzunehmen. Denn das Gute ist, die hören irgendwann wieder auf. Tu was Gutes für dich selbst, wenn auch in kleinen Baby-Steps. 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück, so das übliche Zeugs. Du bist nicht allein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.